ist doch nicht das Gleiche, wie wenn man eine Liveband hier hat. Also, da schätzt man das wieder ganz neu. Ich wechsle jetzt in Hochdeutsch, damit die nicht so bewandert sind im Mundart, das auch besser verstehen. Ja, Herr, ich möchte, dass du jetzt auch der Mittelpunkt bist in dieser Predigt und zu uns redest. Ich danke dir dafür. Amen. Wir sind alle unterwegs. Unterwegs mit Gott und miteinander. Und das Glaubensleben auf dieser Erde ist ja nicht wie ein 100-Meter-Lauf, der in 10 Sekunden oder bei anderen mit 30 oder 40 Sekunden fertig ist, sondern es ist eher wie ein Marathonrennen. Und das Leben als Christ, das habt ihr sicher auch schon erlebt, erfahren, ist nicht ein Spaziergang. Manchmal ist es mehr Spaziergang, aber nicht immer. Sondern manchmal mehr, so wie hier auf dem Bild, so eine Gratwanderung. Und wenn man dabei die richtige Blickrichtung verliert, dann stürzt man eventuell auf der einen Seite oder auf der anderen Seite ab. Eine Frage an dich persönlich: Wie bist du unterwegs mit Jesus, mit Gott? Eher wie ein Steinbock, ich meine jetzt positiv, trittsicher und schwindelfrei, oder eher so wie ein Hans Guck in die Luft? Wir sind ja jetzt gerade unterwegs zwischen der Fußball-Euro-Meisterschaft und der Tour de France, die heute nach 3 Wochen die letzte Etappe hat. Und dann am nächsten Freitag fängt ja die Olympiade an in Tokio. Und ich möchte unter diesem Titel unterwegs, möchte ich heute und dann wieder in 3 Wochen über 2 Bibeltexte mit euch nachdenken, in denen durch Bilder aus der Sportwelt verschiedene Aspekte im Glaubensleben veranschaulicht werden. Und die heutige Predigt habe ich überschrieben mit unterwegs mit der richtigen Blickrichtung. Ich glaube nicht, dass das die richtige Blickrichtung ist, oder? Aber es zeigt, wie entscheidend die richtige Blickrichtung eigentlich ist. Denn über diesem Bild stand, als ich es fand, stand das: Um klar zu sehen, genügt oft schon ein Wechsel der Blickrichtung. Das stimmt, oder? Und manchmal muss man die Blickrichtung eben wechseln, um das Ziel zu sehen. Denn ein Ziel, das wir nicht klar sehen, werden wir auch nicht erreichen. Und das zeigt auch folgende Geschichte. Eine bekannte Schwimmerin wollte den Ärmelkanal überqueren. Und sie hat mit voller Enthusiasmus begonnen zu schwimmen. Aber weil sie im Nebel das Ziel nicht mehr gesehen hat, hat sie aufgegeben, obwohl sie nur noch 1 Kilometer vor dem Ziel entfernt war. Und nachher, als sie das realisiert hatte, hat sie gesagt: Wenn ich das Ziel gesehen hätte, hätte ich es sehr wahrscheinlich geschafft bis ans Ufer. Was kann ich tun, damit ich das Ziel im Glauben nicht aus den Augen verliere? Wie kann ich die richtige Blickrichtung finden und auch behalten? Vielleicht fühlst du dich momentan auch so wie diese Schwimmerin, so wie im Nebel. Ich weiß es nicht. Es drängt ja so vieles im Alltag immer auf uns ein, dass es sehr leicht ist, den Blick auf das Ziel Gottes mit unserem Leben zu verlieren. Oder vielleicht steckst du wie dieser Vogel Strauß den Kopf in den Sand, weil du wegen Problemen gestolpert bist und nicht mehr weiter weißt. Aber es ist eigentlich nicht so wichtig, wie weit du auf deinem Glaubensweg mit Jesus schon gekommen bist, sondern dass du das Ziel nicht aus den Augen verlierst und Schritt um Schritt vorwärts gehst. Und ich möchte euch heute mit einem Bibeltext aus dem Hebräerbrief Mut machen, auf eurem Weg mit Jesus weiterzugehen und bis zum Ziel durchzuhalten. Und zwar sind das zwei Verse aus Hebräer 12, Vers 1 bis 2. Das steht in meiner eigenen Übersetzung, habe ich ein bisschen angepasst. Wir sind von einer großen Schar von Glaubensvorbildern umgeben, die uns wie Zuschauer im Stadion anfeuern, in unserem Lauf bis zum Ziel durchzuhalten. Darum wollen wir alles ablegen, was uns in unserem Lauf behindert. Vor allem die Sünde, die uns immer wieder fesseln will. Wir wollen den Blick auf Jesus richten, der uns auf dem Weg vertrauenden Glaubens vorausgegangen ist und uns auch ans Ziel bringt. Weil große Freude auf ihn wartete, erduldete Jesus den schmachvollen Tod am Kreuz. Jetzt hat er als Sieger den Platz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Wir sehen in diesem Bibeltext zwei wichtige Blickrichtungen, die uns helfen, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren und nicht aufzugeben. Erstens, der Blick auf Vorbilder, die uns ermutigen und anspornen. Und zweitens, der Blick auf den gekreuzigten und auferstandenen Jesus. Der erste Blick, der uns hilft, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren und nicht aufzugeben, ist der Blick auf Vorbilder. Wir haben es gerade gelesen im Vers 1, was heißt, wir sind von einer großen Schar von Glaubensvorbildern umgeben, die uns wie Zuschauer im Stadion anfeuern, bis zum Ziel durchzuhalten. Darum wollen wir alles ablegen, was uns in diesem Lauf behindert, vor allem die Sünde, die uns immer wieder fesseln will. Im Hebräerbrief wird unser Leben als Christ mit einem Wettlauf verglichen. Nicht mit einem 100-Meter-Sprint, sondern mit einem Marathon. Und der Schreiber versucht, die Empfänger dieses Briefes zu ermutigen, indem er ihnen im 11. Kapitel verschiedene Menschen aus dem Alten Testament in Erinnerung ruft. Und diese Menschen haben unter schwierigen Bedingungen haben sie ihr Vertrauen auf Gott nicht aufgegeben, sondern bis zum Lebensende am Glauben festgehalten. Und diese Vorbilder sind wie Zuschauer in einem Stadion, die die Wettläufer anfeuern. Wie wichtig das ist, wissen alle Sportler und auch Trainer. Der Heimvorteil bei einem Fußballmatch zum Beispiel ist ja ein großer Vorteil, weil die Zuschauer fast wie ein 12. Spieler sind. Und das haben auch die Fußballnationalmannschaften gemerkt, die an der Fußball-EM im eigenen Land spielen konnten. Auch in unserem Glaubensleben brauchen wir Vorbilder, die uns anspornen und ermutigen, die aber auch ehrlich sagen, wenn etwas in unserem Leben nicht stimmt. Die uns auffordern, Sachen, die uns in unserem Wettlauf behindern, aufzugeben. Es gibt ja so viele Sachen, die uns das Leben schwer machen. Ein Läufer rennt ja zum Beispiel auch nicht mit einem Schirm oder einem Rucksack, sondern so leicht wie möglich. Das griechische Wort für Sünde bedeutet eigentlich auf Deutsch Zielverfehlung. Und Sünde ist eigentlich alles, was mich behindert, was mich hindert, Gottes Ziele für mein Leben zu erreichen. Hast du Vorbilder, die dich im Glauben anspornen und ermutigen? Ich habe ein bisschen darüber nachgedacht und mir sind viele Menschen in den Sinn gekommen, die mich seit meiner Kindheit immer wieder begleitet haben und mich angespornt haben im Glauben. Die mir Mut gemacht haben und sagen, ja Hans, doch, probier das. Wenn ich manchmal nicht wusste, ja, soll ich jetzt Theologie studieren, soll ich in die Mission gehen? Die haben mich ermutigt und ich glaube, ohne diese Vorbilder, ohne diese Mentoren oder Menschen wäre ich heute nicht hier. Hast du auch solche Vorbilder im Glauben gehabt oder immer noch heute? Ich habe ein Beispiel dazu. Und zwar auch von den Olympischen Spielen in Barcelona 1992. Da ist dieser Läufer Derek Redmond im 400-Meter-Rennen nach 200 Meter gestürzt. Schrecklich. Wenn man sich 4 Jahre lang vorbereitet hat für so ein Rennen und dann stürzt man. Aber wisst ihr, was passiert ist? Das ist jetzt da nicht drauf. Ein Mann lief auf die Rennbahn zu diesem Derek und hat ihm aufgeholfen und ist mit ihm zusammen bis zum Ziel gesprungen. Und wisst ihr, wer dieser Mann war? Es war sein Trainer und gleichzeitig auch sein Vater. Und dieses Beispiel finde ich so toll. Eben, es zeigt, wir brauchen manchmal Leute, die uns aufhelfen, wenn wir gestolpert sind, damit wir nicht aufgeben, sondern weiterrennen. Vielleicht bist du auch schon in deinem Leben gestolpert oder gestürzt. Du bist vielleicht verletzt worden, innerlich, und hast keinen Mut mehr zum Aufstehen und zum Weiterrennen. Ich kann dich nur ermutigen, suche einen anderen Christen, mit dem du austauschen kannst, mit dem du beten kannst. Hast du so einen Mentor oder eine Person oder eine Gruppe oder einen Hauskreis, die dir hilft, deine Leidenschaft für Jesus, deinen Glauben warm zu behalten oder neu anzufachen? Es gibt ja Sprichwort, das heißt, Kohlen, die allein sind, die verlöschen. Kohlen brauchen einander, dass das Feuer weiterbrennt. Und Gott hat uns als Christen nicht dazu bestimmt, dass wir unser Ziel alleine erreichen. Er hat uns Mitläufer zur Seite gestellt, der Mitläuferinnen. Wir sind ein Team und wir brauchen einander, um Gottes Ziele für unser Leben zu erreichen und nicht aus den Augen zu verlieren. Wir können einander helfen, nicht vom Kurs abzukommen, indem wir einander ermutigen und helfen. Und im Hebräer 10 schreibt der Autor genau das. Er schreibt im Vers 24 bis 25, lasst uns aufeinander achten. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. ermahnt euch gegenseitig, dabei zu bleiben. Das ist der erste Blick, der uns hilft, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren und nicht aufzugeben. Der Blick auf Vorbilder. Der zweite Blick, der uns hilft, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren und nicht aufzugeben, ist der Blick auf Jesus. Es heißt hier ja im Vers 2, wir wollen den Blick auf Jesus richten, der uns auf dem Weg vertrauenden Glaubens vorausgegangen ist und uns auch ans Ziel bringt. Wir brauchen nicht nur einander, um das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren und nicht aufzugeben, sondern wir brauchen vor allem Jesus selber. Ohne eine enge Verbindung zu Jesus geben wir bald auf. Wir verlieren unsere Motivation und Kraft. Es gibt ja so viel anderes, das unseren Blick von Jesus weglenken will, das uns seine Ziele vernebeln will, dass wir es nicht mehr sehen. Wenn ich zum Beispiel die Werbung im TV oder in den sozialen Medien anschaue, das ist manchmal wirklich, dann werden Wünsche wachgerufen und geweckt, die mir nichts als Zeit und Geld und Energie wegnehmen von dem, was eigentlich viel wichtiger ist, als eben, ob ich das neueste T-Shirt oder weiß ich was für ein Accessoire noch habe, Bequemlichkeit oder Wohlstand. Meine Gedanken werden so leicht von Sachen gefangen, die meine Gedanken von Jesus wegnehmen, wegziehen. Und wenn ich aber meinen Blick auf Jesus richte, dann beflügelt das meine Leidenschaft und meinen Willen, ihm nachzufolgen. Und darum ermahnt der Schreiber hier, unseren Blick auf Jesus zu richten. Was sehen wir, wenn wir auf Jesus blicken, wenn wir auf ihn sehen? Wir sehen erstens der gekreuzigte Jesus. Hier heißt es im Vers 2, weil große Freude auf ihn, auf Jesus wartete, erduldete Jesus den schmachvollen Tod am Kreuz. Wie stellst du dir den Tod von Jesus vor? Manchmal stellen wir uns doch das so glorreich vor, oder? Wow, so wie ein Held ist Jesus da gestorben. Ich glaube, der Tod von Jesus am Kreuz, der war eigentlich eine große Schmach. Es war unglaublich schmerzvoll. Es gab zu dieser Zeit keine größere Schande, als wie ein Verbrecher gekreuzigt zu werden und von allen Leuten noch dazu verspottet zu werden. Wer wird schon gerne an den Pranger gestellt? Niemand. Und die Kreuzigung war eine der schmerzvollsten Todesarten, die man sich vorstellen kann. Es war ein langsamer, schmerzvoller Tod. Und wieso hat Jesus all diese Schmerzen auf sich genommen? Wegen uns, weil er uns liebte und uns von unserer schuldbeladenen Vergangenheit befreien wollte. Jesus schenkt uns totale Vergebung. Er schenkt uns ein neues Leben. Wunderbar. Wir dürfen jeden Tag neu Vergebung empfangen. Wir dürfen jeden Tag neu mit der Gnade von Jesus leben. Und Jesus gibt uns immer wieder eine neue Chance, jeden Morgen. Auch wenn wir am letzten Tag mal umgefallen sind, gestolpert sind, wir dürfen immer wieder aufstehen und weitergehen. Es gibt viele Menschen, die sind von ihrer Vergangenheit gefangen, dass sie die neuen Chancen, die Gott ihnen gibt, gar nicht mehr sehen und verpassen. Sie trauen alten, verpassten Gelegenheiten nach. Zum Beispiel sagen sie, oh, hätte ich nur dann das und das gemacht oder nicht gemacht. Oder wäre ich nur. Andere sind bitter, weil sie durch andere Menschen verletzt geworden sind. Sie wollen oder können nicht vergeben und sind darum nicht frei für den Segen, den Gott ihnen schenken möchte. Groll und Unversöhnlichkeit machen nicht nur krank, sondern sie hindern uns auch, das wahre und erfüllende Leben mit Jesus zu finden. Vergebung macht nicht nur glücklich, sondern es hilft uns auch, die Ziele Gottes für unser Leben zu erreichen. Gibt es jemand, dem du nicht vergeben kannst, weil er dich verletzt hat? Eigene Schuld oder Bitterkeit, die wir nicht ablegen, ist wie ein großer Rucksack. Hast du schon mal einen Marathonläufer gesehen, der mit einem schweren Rucksack gerannt ist? Ich glaube nicht. Kein Wettläufer rennt mit einem schweren Rucksack. Aber es gibt Menschen, die mit einem schweren Rucksack durchs Leben gehen. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du so einen Rucksack, einen unsichtbaren Rucksack mit dir trägst heute, lege ihn doch vor dem Kreuz hin. Gib ihn Jesus. Er möchte ihn dir abnehmen. Nimm die Vergebung an und vergib denen, die schuldig gegen dich geworden sind. Dann kannst du wieder befreit. Ohne Rucksack kannst du weitergehen. Wenn wir auf Jesus sehen, dann sehen wir nicht nur den gekreuzigten Jesus, sondern wir sehen auch den auferstandenen Jesus. Im gleichen Vers heißt es noch, jetzt hat er, Jesus, als Sieger den Platz an der rechten Seite Gottes eingenommen. Wow. Jesus hat vertraut, dass Gott ihn von den Toten auferwecken wird. Und das gab ihm auch die Kraft, diesen Tod am Kreuz zu erdulden. Er wusste, der Tod ist nicht das Letzte. Nein, Gott ist stärker als der Tod. Und was wie eine Niederlage ausgesehen hat zuerst, das wurde in den größten Sieg der Weltgeschichte verwandelt. Jesus ist nicht im Grab geblieben, er ist auferstanden, er lebt heute. Glaubst du das? Jesus ist gleichzeitig im Himmel, bei Gott, und durch seinen Heiligen Geist auch bei uns, hier auf der Erde, sogar in uns, wenn wir an ihn glauben. Wir nennen Jesus ja oft Herr, wir beten Herr. Und doch leben wir manchmal immer noch unter der Herrschaft dieser Welt. Wir lassen uns vom Zeitgeist bestimmen, anstatt vom Heiligen Geist. Wir wissen, dass Jesus lebt. Wir glauben es. Aber wir leben doch manchmal so, als ob er tot wäre. Wir rechnen nur mit unseren Eigenmöglichkeiten und nicht mit der Kraft und Gegenwart von Jesus. Warum rechnen wir so wenig mit der Kraft und der Gegenwart von Jesus in unserem Leben? Ist unser Glaube nur Theorie im Kopf? Oder hat er auch Auswirkungen auf unseren Alltag, auf unser Geschäftsleben, unsere Ehe, unsere Familie? Ich denke, ein Gradmesser dafür sind unsere Sorgen. Sorgen sind eigentlich wie eine Warnlampe, die anzeigt, dass Gott nicht mehr im Zentrum meines Lebens ist. Und wer sich dauernd Sorgen macht, oh, was morgen für schlimme Sachen passieren könnten, der verpasst die Chancen von heute. Er wird unfähig, den Herausforderungen von heute zu begegnen. Es ist wie jemand, der beim schönen Wetter den Schirm aufspannt, weil er denkt, oh, es könnte ja noch zu regnen beginnen. Wer läuft schon einen Marathon mit einem Regenschirm offen, oder? Es gibt viel zu viel Luftwiderstand, kommt man nicht vorwärts. Wenn ich weiß, dass Jesus für mich sorgt, dann muss ich mir keine unnötigen Sorgen mehr machen. Dann bin ich frei, um Gottes Ziele für mein Leben zu verfolgen. Und Jesus sagt ja auch in Matthäus 6,33, gebt nur Gott und seiner Sache den ersten Platz in eurem Leben. So wird er euch alles geben, was ihr nötig habt. Was für eine wunderbare Verheißung. Jesus ist unser lebendiger Herr, der uns beschützt, der uns Kraft gibt, um Versuchungen zu widerstehen. Er versteht uns, weil er selber als Mensch auf dieser Erde gelebt hat und wie wir versucht wurden. Und Jesus nimmt uns nicht nur unseren Rucksack und unseren Schirm ab, die uns beim Laufen behindern, sondern er rennt auch mit uns auf diesem Lebensweg, auf dieser Lebensbahn des Glaubens. Und Jesus bringt dich und mich sicher ans Ziel, wenn wir ihm vertrauen. Vertrauen wir uns doch ihm an. Er hat die Zukunft unseres Lebens in seiner Hand. Und auch wenn du noch so viel mal stolperst oder umfällst, steh immer wieder auf und lauf weiter. So wie Petrus, von dem wir letzten Sonntag in der Predigt gehört haben. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt ein bekanntes Buch mit dem Titel Hinfallen, Aufstehen, Krone richten und weitergehen. Und ich habe dazu eine lustige Zeichnung gefunden im Internet von Anna van Zeeland. Wir fallen immer wieder auf die Nase. Ich auch. Aber wenn wir unseren Blick immer wieder neu auf den gekreuzigten und auferstandenen Jesus richten, dann bekommen wir die Kraft, immer wieder aufzustehen, die Krone zu richten und weiterzugehen. Gott hat uns eine Krone gegeben, wisst ihr das? Nicht die Siegeskrone, die Medaille, die bekommen wir erst am Ziel im Himmel. Aber Gott hat uns von hier auf der Erde eine Krone gegeben. Im Psalm 103, Vers 4 lesen wir von dieser Krone. Ich lese es vor. Gott hat unser Leben vom Verderben erlöst und uns gekrönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Wir haben eine Krone der Gnade und Barmherzigkeit bekommen. Die können wir jeden Tag wieder neu aufsetzen, wenn wir umgefallen sind. Darum möchte ich dich ermutigen, steh auf, setz deine Krone auf und geh Schritt für Schritt dem Ziel entgegen mit Jesus. Halte den Blick auf Jesus und lass dich ermutigen durch Glaubensvorbilder um dich herum. Wir wollen jetzt das nächste Lied als Reaktion auf diese Predigt singen. Und in diesem Lied hat es Worte, die sehr gut dazu passen. Es heißt nämlich in diesem Lied, Jesus, sei mein Licht. Du strahlst wie ein Leuchtturm und ich schaue auf dich. Du gabst das Versprechen, sicher bringst du mich bis ans Land. Amen.